Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Gottes Wort für unseren heutigen ersten Advent lesen wir miteinander Offenbarung 3, die Verse 7 bis 13, das Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia. Alle Sendschreiben sind gleichzeitig auch hervorragende Adventstexte, sie alle haben unter anderem auch das Kommen des Herrn mit im Blick. Offenbarung 3, 7 bis 13. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich übergebe dir aus der Synagoge des Satans von denen, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen. Siehe, ich werde sie dahin bringen, dass sie kommen und sich niederwerfen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du das Wort vom Herrn auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen, und er wird nie mehr hinausgehen, und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herniederkommt, von meinem Gott und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, 7 Gemeinden lässt der Herr durch den Apostel Johannes Sendschreiben zukommen. Diese Gemeinden waren zunächst real existierende Gemeinden der damaligen Zeit. Wir hatten es auch schon in der Bibelstunde mal, Thema Offenbarung. Da sehen wir es hier in den Gebirgen der Westtürkei, liegen diese 7 Gemeinden. Abgesehen davon, dass diese Gemeinden real existierende Gemeinden damals waren, haben sie auch grundlegende und symbolische Bedeutung für die Gemeinde Jesu zu allen Zeiten. Sie zeigen Stärken und Gefahren, Verheißungen und Warnungen, die die Gemeinde Jesu zu beachten hat. Jede dieser Gemeinden hat ihre Besonderheiten. Ephesus ist die Gemeinde, die von der ersten Liebe gefallen ist. Smyrna, die Gemeinde in der Verfolgung. Pergamon ist zu duldsam gegenüber falschen Entwicklungen. Thyatira ist die Gemeinde, die fast keine Wirkmöglichkeit mehr hat. Sardes, die tote Gemeinde. Philadelphia, die Gemeinde mit der offenen Tür. Und Laodicea, die abgefallene Gemeinde. Jedes dieser Sendschreiben hat auch den gleichen Aufbau. Als erstes stellt sich der Herr vor, jeweils anders und immer so, wie es für die jeweilige Gemeinde von besonderer Bedeutung ist. Der Gemeinde in Pergamon zum Beispiel, die zu duldsam gegenüber falschen Lehren und falschem Leben ist, stellt sich der Herr vor als der, der das zweischneidige, scharfe Schwert hat. Der also messerscharf zwischen dem unterscheidet, was in seiner Gemeinde geht und was nicht geht. Auf diese Vorstellung folgt als zweites die Feststellung: Ich kenne deine Werke, so haben wir es an Philadelphia gehört. Ich weiß über dich Bescheid. Ich kenne dich. Ich weiß, wie es um dich steht. Unserem Herrn können wir nichts vormachen. Das ist zugleich aber auch ein starker Trost. Der Herr kennt jederzeit auch die Not seiner Gemeinde. Und er ist schon bereit zu helfen, bevor wir überhaupt angefangen haben zu beten, weil er weiß, wie es um uns steht. Das dritte Element ist meistens eine Kritik. Ich habe wider dich. Gott zeigt den Mangel der jeweiligen Gemeinde auf. Nur in zwei seinen Schreiben an Smyrna und an die Gemeinde, der wir uns heute zuwenden, Philadelphia, fehlt diese Kritik. Dann kommt als viertes die Ermahnung, tu nun Buße oder halte, was du hast. Und zum Schluss die Verheißung, wer überwindet, dem will ich geben. Was hat der Herr nun seiner Gemeinde in Philadelphia zu sagen? Der Gemeinde, die wir heute anschauen, der Gemeinde mit der offenen Tür. Jesus stellt sich vor als der Heilige und der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Was ist das für eine Gemeinde, der sich der Herr so vorstellt, der Herr eine offene Tür verheißt, die niemand zuschließen kann? Wie schon gesagt, Philadelphia ist eine Gemeinde ohne Tadel. Eine Gemeinde, der Herr nicht sagen muss, ich habe wieder dich. Das muss ja eine erstaunliche Gemeinde sein. Vermutlich eine ungeheuer lebendige, aktive und erfolgreiche Gemeinde. In dieser Gemeinde muss gewaltig was los sein. Da ist bestimmt eine Fülle überzeugter und aktiver Gemeindeglieder, die sich im Dienst für den Herrn einsetzen, die mit überragenden Gaben am Werk sind. Aber weit gefehlt. Das Erste, was der Herr über diese Gemeinde feststellt, die Aussage, die er über sie macht, du hast eine kleine Kraft. Auch der erste Punkt der Predigt, du hast eine kleine Kraft. Das griechische Wort, das hier für klein steht, kennen wir als Fremdwort. Mikros, mikrik. Es ist ganz und gar keine besondere Gemeinde. Hier leben keine Glaubenshelden. Hier wirken keine Alleskönner. Hier stehen keine Starprediger auf der Kanzel. Ganz im Gegenteil, die Gemeinde in Philadelphia ist eine mickrige Gemeinde. Sie macht äußerlich nicht viel her. Bedrängt und verachtet dürfte sie gewesen sein. Vers 9 redet Gott von der Synagoge Satans. Es gab auch in Philadelphia eine wohlhabende und einflussreiche jüdische Gemeinde. Sie bildet sich etwas darauf ein, zu den Nachkommen Abrahams zu gehören, die sich Juden nennen und sind es nicht. Sie haben wohl auf diese kleine Christengemeinde herabgesehen, sie verachtet, verspottet und vielleicht auch verfolgt. Aber der Herr sagt, ich werde zumindest etliche von ihnen dahin bringen, dass sie erkennen, dass ich dich liebe. Eine kleine Kraft, liebe Geschwister, das ist das, was uns leicht zum Resignieren bringt. Da fragen wir, was können wir schon bewegen? Und schnell kommt der Gedanke auf, es ist ja doch alle Mühe umsonst. Aber das sind menschliche Gedanken, ganz und gar menschliche Gedanken. Bei Gott genügt eine kleine Kraft. Denken wir an Mose. Mose war ein alter Mann mit 80 Jahren, als Gott ihn beruft. Den Zenit seines Lebens, den Höhepunkt seiner Leistungs- und Schaffenskraft hatte er längst hinter sich. Und dann stellt ihm Gott noch einen zweiten Mann zur Seite. Ein Aaron, noch einen alten Mann. Vielleicht ein paar Jahre jünger, aber sicher auch schon um die 70 oder so. Zwei alte Männer müssen antreten gegen die ägyptische Weltmacht. Und Ägypten steht in diesen Tagen auf dem Höhepunkt seiner Macht. Aber durch zwei alte Männer zwingt Gott diese Weltmacht in die Knie. Und sie erfahren Wunder um Wunder. Ich nenne nur Stichworte. Durchzug durchs Rote Meer, Manna, Brot vom Himmel, Wachteln, Wasser aus dem Felsen, Bitterwasser wird trinkbares Wasser, Schlangen. Und schließlich die Einnahme Jerichos nach 14 Jahren Befahrung. An der Spitze ein alter Mann. Gott liebt diese Situationen. Gott schafft immer wieder absichtlich solche Situationen. In unserer kleinen Kraft sollen wir seine Allmacht erfahren. Genauso sehen wir es auch im Neuen Testament, etwa bei der Speisung der 5000. Was ist die Ausgangslage? 5 Brote, 2 Fische. Und woher kommen die 5 Brote und 2 Fische? Eines der Evangelien berichtet uns von einem Jungen. Ein Junge mit 5 Broten und 2 Fischen. Das ist die Ausgangsbasis für ein gewaltiges Speisungswunder. Auf unsere Größe und Kraft kommt es nicht an. Die offene Tür für diese Gemeinde hat ihren Grund nicht in den Gaben, nicht in der Größe und nicht in den herausragenden Persönlichkeiten dieser Gemeinde. Der Grund liegt wo ganz anders. Du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Die Gemeinde ist treu geblieben. Das ist alles. Du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Bewahrt heißt wörtlich bewachen. Eigentlich der Begriff, wie man einen Gefangenen bewacht, damit er nicht entwischt, nicht abhaut. Die Gemeinde in Philadelphia hat gewissermaßen Gottes Wort in Haft genommen. Nicht um es wegzuschließen, sondern ich sage immer wieder, da können wir auch im Deutschen das Wortspiel ganz schön aufgreifen, wir sollen Gott auf dem behaften, was er gesagt hat. Ja? Wir dürfen Gott gewissermaßen auf seinen Verheißungen festnageln. Wir sollen verbindlich erwarten und in unseren Gebeten wie die bittende Witwe einfordern, dass er zu dem steht, was er verheißen hat. Genau das hat die Gemeinde in Philippi getan. Sie hat sein Wort bewacht, behütet, wie einen kostbaren Schatz, in Haft genommen und sie hat die Verheißungen Gottes in vollem Umfang für sich in Anspruch genommen. Und damit hat sie seinen Namen nicht verleugnet. Wie heißt er denn? Wie stellt er sich der Gemeinde vor? Der Heilige, der Wahrhaftige. Indem sie Gottes Wort bewahrt hat, hat sie ihm natürlich als allererstes auch gehorcht. Dadurch hat sie sich für den Heiligen selbst heilig gehalten. Der Heilige. Und eine heilige Gemeinde in Philippi, in Philadelphia. Und sie haben dem Wort vertraut. Und damit haben sie Jesus als dem Wahrhaftigen und Vertrauenswürdigen die Ehre gegeben. Sie haben seinen Namen hochgehalten. Nicht verleugnet, hochgehalten. Nicht indem sie im Gottesdienst die Arme hochgerissen haben. Ich habe da gar nicht unbedingt was dagegen, dass mich da niemand falsch versteht. Ich habe nichts gegen erhobene Arme beim Beten oder Singen. Aber unsere hochgehobenen Arme halten nicht den Namen Jesu hoch. Das ist ein Irrtum in manchen Kreisen. Ich dachte, wir haben im neuen Liederbuch, ich will dir danken, diesen schönen Anbetungschorus Majestät, herrliche Majestät. Sing ihn gern. Das heißt im zweiten Teil, hebt ihn hoch den Namen Jesu. Macht ihn groß, kommt und verehrt Christus, den Herrn. Schönes Lied. Und es ist wichtig, dass wir es tun, den Namen Jesu hochheben und Christus groß machen und verehren. Aber das tun wir eben nicht mit äußeren Gesten. Das tun wir mit einem Herzen, das das Wort Gottes bewahrt. Und das tun wir mit einem Leben, das ganz und gar dem Herrn vertraut. Damit geben wir seinem Namen die Ehre. Da zeigen wir, dass wir ihn kennen als den Zuverlässigen und Wahrhaftigen. Genau das hat die Gemeinde in Philadelphia getan. Mit kleiner Kraft hat sie das Wort Gottes unverfälscht bewahrt. Auf Gottes Verheißung hat sie ihr Vertrauen gesetzt. Es ist wahrlich kein Zufall, dass gerade die Schwache, die Kleine, die mickrige Gemeinde, die Verheißung der offenen Tür hat. Wer viel Gaben hat, viel Kraft, der steht in der Gefahr, dass er auf sich selbst und seine Möglichkeiten schaut. Er lässt im Vertrauen auf das Wort nach und vertraut auf eigene menschliche Möglichkeiten und Beziehungen. Wem all das genommen ist, der darf im Grunde genommen dankbar dafür sein. Er hat gar keine andere Möglichkeit mehr, als allein auf Gott zu hoffen. Und das ist kein Schade, das ist unsere größte Chance. Denn dieser kleinen Gemeinde mit ihrer mickrigen Kraft gibt der Herr die Verheißung, siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Der erste, die kleine Kraft. Der zweite, die offene Tür. Interessanterweise beginnt die Verheißung der offenen Tür mit dem Hinweis auf die kleine Kraft. Denn du hast eine kleine Kraft. Gerade weil die Gemeinde eine kleine Kraft hat, gerade weil sie eine mickrige Gemeinde ist, deshalb gibt Gott ihr eine offene Tür. Wenn wir die 7 Gemeinden vergleichen, dann fällt auf, 2 von diesen 7 kommen ganz besonders schlecht weg im Urteil Gottes. Sardes und Laodicea. Sardes wird gesagt und ist interessant, wie die beiden Gemeinden beschrieben werden und wie Gottes Urteil darüber ist. Über Sardes wird gesagt, du hast den Namen, dass du lebst. Das heißt, Sardes hat den Ruf, eine blühende, eine lebendige, eine wachsende, eine boomende Gemeinde zu sein. Laodicea ist auch eine Gemeinde voll Üppigkeit und Wohlstand. Du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts. Habe alles, was ich brauche, lebe im Überfluss. Wahrscheinlich auch im Überfluss vermeintlicher geistlicher Gaben. Wir sehen also beide, Sardes und Laodicea sind blühende, äußerlich beeindruckende Gemeinden. Aber Gottes Urteil über diese beiden boomenden Gemeinden lautet tot, lau. Beide demnächst reif fürs Gericht. Und 2 andere Gemeinden werden nur gelobt. Das ist das Gegenstück. Auf der einen Seite Sardes und Laodicea und auf der anderen Seite Smyrna und Philadelphia. Beide sind äußerlich arm und unscheinbar. Beide machen nichts her. Beide sind bedrängt und verachtet und verfolgt. Aber gerade an diesen beiden hat Gott nichts auszusetzen. Philadelphia hat also eine mickrige Kraft. Müsste es da nicht für jeden Gegner eine Kleinigkeit sein, die offene Tür, die Gott gibt, wieder zuzuschlagen? Ja, wenn die Gemeinde selbst diese Tür aufhalten müsste, dann wäre es in der Tat schlecht um sie bestellt, um die Gemeinde und um die offene Tür. Aber den Schlüssel hat nicht die Gemeinde, den Schlüssel hat der Herr. Und wo er auftut, da schließt niemand zu. Auch da sehen wir nochmal ganz deutlich die Bedeutung der Vorstellung Jesu für die jeweilige Gemeinde. Er hat sich ja vorgestellt, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Übrigens ein Zitat aus Jesaja, unmittelbar wörtliches Zitat. Es ist so nüchtern und klar formuliert, habe ich auch bei der Vorbereitung gedacht. Da ist nicht von Können und Dürfen die Rede. Niemand kann oder niemand darf aufschließen, es wird einfach nicht geschehen. Wo Jesus öffnet, schließt niemand. Und wo er schließt, öffnet niemand. Alles andere ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Die Gemeinde in Philadelphia hat übrigens die Erfüllung dieser Verheißung beeindruckend erfahren, kann man sogar auf Wikipedia nachlesen, ganz allgemein in weltlichen Medien. Die Tür der Gemeinde in Philadelphia konnte tatsächlich niemand zuschließen bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts, was in der dortigen Gegend ein großes Wunder ist. Zur Geschichte: Philadelphia wurde erst im 2. Jahrhundert vor Christus vom König von Pergamon gegründet, der Ort. Dieser König trug den Namen Attalos II. Philadelphus. Sein Beiname Philadelphus, der den Bruder Liebende. Der Name kommt also nicht von der Gemeinde, sondern vom König, der die Stadt gegründet hat, geht auf die enge Beziehung zu seinem Bruder Eumenes II. Zurück. Ich dachte, als ich es gelesen habe, bei Gott geschieht nichts von ungefähr. Nicht einmal der Name eines Königs, der Beiname, ist Zufall. Auch wenn das Sendschreiben selbst keinen ausdrücklichen Hinweis darauf enthält, wir dürfen davon ausgehen, ohne weiteres, dass die Gemeinde in Philadelphia auch eine Gemeinde besonderer Bruderliebe war. Denn zu einer Gemeinde, die Gottes Wort bewahrt, gehört die Bruderliebe, die geschwisterliche Liebe unweigerlich und zwingend dazu. Im ersten Jahrhundert nach Christus sammelte sich hier in Philadelphia eine kleine christliche Gemeinde. Wir gucken es gerade auf der Karte nochmal an. Moment, einmal zurück. Da sehen wir Pergamon, da oben links etwas mehr. Und Philadelphia, also der König von Pergamon, hatte da ziemliches Einflussgebiet gegründet. Dort in Philadelphia sammelte sich im ersten Jahrhundert nach Christus eine christliche Gemeinde und sie konnte sich als letzte byzantinische Stadt in Kleinasien bis 1390 gegen die Osmanen verteidigen. Das ist überraschend, denn wie gesagt, ab 600, als der Islam aufkam, wurde ja in kürzester Zeit ganz Nordafrika bis nach Südspanien und im Prinzip auch die Türkei bis nach Konstantinopel überrollt. Und auch danach, nachdem dann 1390 die Stadt an die Osmanen gefallen ist, haben die Einwohner dieser kleinen Stadt als einzige mitten unter der muslimischen Bevölkerung der Umgebung ihren christlichen Glauben bewahrt. Es ist überwältigend. Und eine christliche Gemeinde ist mindestens bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts nachgewiesen. Wenn ich es richtig mitgekriegt habe, hat die Stadt insgesamt, gibt es die Ortschaft anscheinend heute so gar nicht mehr. Aber die Gemeinde hat fast zwei Jahrtausende unter widrigsten Umständen gelebt und eine offene Tür gehabt. Dass Jesus eine Tür auftut, davon allein hängt die Fruchtbarkeit unseres Dienstes ab. Wie viel Kraft vergeuden wir im Anrennen gegen verschlossene Türen? Die Türen können wir nicht öffnen. Wir können nur beten, dass Jesus es tut. Und wir dürfen gezielt und getrost beten. Und ich dachte bei der Vorbereitung, wir haben auch Zeichen der Ermutigung, wenn ich an die Entwicklung im Frauentreff denke oder auch an unseren Seniorennachmittag. Und wir müssen auch nicht die Welt evangelisieren. Wir müssen uns nicht überfordern mit riesigen Zielen. Aber wir dürfen beten, dass wir hier für die Eichenau und für Riedlingen ein Licht sind. Und wenn wir darüber hinaus noch ein Zeugnis sein dürfen für die Menschen in der näheren Umgebung, dann wollen wir dankbar sein. Mit der offenen Tür verbindet Jesus aber auch eine Mahnung. Halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Vers 11. Die Gemeinde bleibt in die Pflicht genommen. Es ist die einzige Mahnung, die der Herr dieser Gemeinde mit auf den Weg gibt. Es ist keine kritische Mahnung. Es ist eine durchweg positive Mahnung, auf dem guten Weg zu bleiben. Halte, was du hast. Sie hat was. Und diese Mahnung ist eingeleitet durch die ausdrückliche Zusage, siehe, ich komme bald. Ich habe mich gefragt, warum leitet Jesus diese Mahnung so ein? Siehe, ich komme bald. Halte, was du hast. Gerade wo wir unserer kleinen Kraft bewusst sind, da steht auch die Frage vor uns, halten wir durch? Geht uns nicht vorher die Kraft aus? Und in diese Frage und Sorge hinein sagt Jesus, ich komme bald. Und wenn es soweit ist, blitzschnell. Eigentlich das griechische Wort meint auch die Geschwindigkeit. Mach dir also keine Sorgen, ich komme nicht zu spät. Aber noch ist die Gemeinde nicht am Ziel, noch hat sie den Lauf nicht vollendet. Das bleibt die Spannung in aller Gewissheit. Ich dachte in der Vorbereitung an die Situation, war vor ein paar Jahren in der Formel 1, weiß nicht, ob von euch gelegentlich mal jemand Formel 1 Rennen guckt, war in der Weltmeisterschaft letztes Rennen, Vettel und Hamilton. Hamilton führt das ganze Rennen und hat den ersten Weltmeisterschaftstitel, wäre es für ihn gewesen, praktisch sicher in der Hand. In der letzten Kurve vor der Zielgerade verbremst er sich, rutscht ins Kiesbett und Vettel zieht vom zweiten Platz auf den ersten vorbei und wird Weltmeister. Ich dachte ein Beispiel. Ein ganzes Rennen souverän gefahren, in der letzten Kurve Verbremser ins Kiesbett gerutscht. Weltmeistertitel futsch. Bei aller Verheißung und Gewissheit dürfen wir die Spannung nicht verlieren und lasch und träge in den Sessel fallen. Den Sieg trägt erst davon, wer die Ziellinie überschritten hat. Und um den Sieg geht's, wenn Jesus sagt, wer überwindet, wörtlich heißt es eigentlich siegen. den Sieg davontragen. Solange wir nicht am Ziel sind, haben wir noch nicht alle Feinde, nicht jede Versuchung, nicht jede Trägheit besiegt. Den Sieg trägt erst davon, wer das Ziel erreicht hat. Und deshalb verbunden mit der Zusage der offenen Tür die Mahnung, bleib am Ball, halte fest. Und dann das dritte und letzte, die Verheißung. Vers 12. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler im Tempel meines Gottes, und er soll nicht mehr hinausgehen, und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalem, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel herniederkommt von meinem Gott, und meinen Namen den neuen. Jedes Sendschreiben schließt ja mit dieser Aussage, wer überwindet. Wer also die Ziellinie erreicht und überschreitet. Und dann folgt die Verheißung der ewigen Herrlichkeit. Und jeder Gemeinde wird diese Verheißung in einem anderen Bild zugesagt. Für Philadelphia ist dieses Bild die Säule im Tempel Gottes. Ich will dich machen zum Pfeiler oder zur Säule im Tempel meines Gottes. Die Säule symbolisiert Standfestigkeit. Ich denke, das ist auch nochmal ein Lob an die Gemeinde. Sie ist standhaft geblieben. Sie hat ausgeharrt, trotz ihrer mickrigen Kraft. 2000 Jahre, wie wir gehört haben, in widrigen Umständen, trotz kleiner Kraft, standfest. Aber dieses Bild sagt noch etwas Zweites. Eine Säule hat einen festen Platz. Sie gehört nicht zum Mobiliar. Wisst ihr, was Mobiliar ja wörtlich heißt? Kommt auch vor im Automobil. Das Automobil ist selbst beweglich. Also ein Mobiliar ist ein beweglicher Gegenstand. Mobiliar sind bewegliche Einrichtungsgegenstände in unserer Wohnung. Und beim Umzug nehmen wir die wieder mit. Eine Säule dagegen gehört nicht zum Mobiliar, zu den beweglichen Gegenständen. Eine Säule ist ein fester, in der Regel für die Statik unverzichtbarer und damit unbeweglicher Bestandteil des Bauwerks. Und sie hat damit einen festen, unverrückbaren Platz. Und ich denke, das ist das Zweite, was Jesus seiner Gemeinde damit zusagt in Philadelphia. Wer überwindet, wer in allen Anfechtungen und Anfeindungen dieser Welt mir die Treue hält, mein Wort bewahrt, dem will ich nicht nur hier in dieser Welt eine offene Tür geben, dem will ich in der Ewigkeit einen unverrückbaren, ewigen Platz einräumen. Und er soll nicht hinausgehen. Ist ja immer interessant, wenn die Bibel wichtige Aussagen macht, dann hat sie oft ein Bild und für den, der es im Bild noch nicht begreift, sagt sie es nochmal explizit. Und er soll nicht hinausgehen. Ewige Gemeinschaft bei Gott, ewiges Wohnen in seiner herrlichen Stadt. Niemand kann uns da wieder rausreißen. Nun soll auf dieser Säule noch etwas stehen. Drei Namen. Drei Namen will der Herr auf diese Säule schreiben. Den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalem und meinen Namen, den neuen. Dass ein Name draufgeschrieben wird, das kennen wir noch aus der Schulzeit. Da haben wir unsere Namen auf die Schulhefte geschrieben. Bei Klassenarbeitsheften wäre es manchmal besser gewesen, ein anderer Name hätte draufgestanden. Da hat der Name deutlich gemacht, wem das Heft gehört und wer da schon wieder mal das Französisch-Diktat gründlich versemmelt hat. War zugegebenermaßen nicht meine starke Französisch-Diktat. Auf uns steht der Name Gottes. Auf seinen Namen sind wir getauft. Durch Glaube und Taufe sind wir in sein Eigentum übergegangen. Jetzt gehören wir Gott, dem allmächtigen Vater. Deshalb steht sein Name auf uns. Und deshalb steht auch der Name des neuen Jerusalems auf uns. Weil wir ein ewiges Bürgerrecht haben in dieser Stadt. Wir gehören als fester Bestandteil mit zu ihr. Und der neue Name Jesu. Neu, weil eine neue Heilszeit beginnt, hat er einen neuen Namen und er steht auf uns, weil wir seine Brautgemeinde sind. Ich dachte, wenn zwei heiraten, dann bekommt zumindest in unserer Kultur in der Regel die Frau den Namen ihres Mannes. Deshalb heißt meine Frau seit fast 28 Jahren nicht mehr Birgit Stadelmann, sondern Birgit Czarnke, weil sie seit fast 28 Jahren meine Frau ist und zu mir gehört. Und ich gebe sie auch nicht mehr her. Und so tragen wir den Namen Jesu, weil wir zu ihm gehören als seine Brautgemeinde. Und er gibt uns auch nicht mehr her. Er behält uns bei sich in Zeit und Ewigkeit. Und was kann uns Schöneres passieren, wenn wir dazugehören? Amen.